Unser Partner Havesco macht jeden Wein zum Erlebnis. Das vorgestellte 4-Flaschen-Paket ist bestellbar auf havesco.de. Zusammen mit über 9000 weiteren Weinen.
Herzlich willkommen und Glückwunsch an alle, die den Dry January überstanden haben. Wir sind da und neben mir sitzt der?
Der Axel.
Der Axel. Und Lars, was sagst du?
Ja, der Lars sagt, er ist nicht da.
Er ist nicht da. Warum? Weil Lars ist der Riesling-Liebhaber und heute gibt es viermal Silvana.
Ist das ein Widerspruch?
Ich denke ja, weil sonst es gibt keinen Grund, warum er nicht da ist, um unseren fantastischen Gast kennenzulernen. Und bevor ich sage, wer uns mit uns am Tisch sitzt, habe ich mal auf der Homepage ein bisschen recherchiert und zitiere einmal. Unsere Familie und der Traum vom eigenen Wein. Gut, Weinbau gibt es in unserer Familie schon seit 300 Jahren, das eigene Weingut erst seit 1998. Wir begeistern uns für den Silvaner, der in Franken seinen Charakter auf einzigartige Weise entfalten kann. Karge und skelettreiche Böden machen unsere Weine sehr trocken und finessenreich. Nichts geht ohne Fleiß, kein Weinberg ist so steil. Je steiler die Lage, umso größer die Herausforderung. Wer hätte gedacht, dass Retzstadt der Ursprung gnadenlos ehrlicher Weine sein kann, dass hier die Herausforderung liegt, das Wort Terroir mit neuer Bedeutung zu belegen. Anfänger sind schneller zufrieden, wachsen an Erfahrung und werden, wenn die Leidenschaft dann richtig brennt, immer mehr zu Freaks. Diese Menschen sind uns reine Freude, denn sie teilen unsere Leidenschaft für Natur, Intensität und Reinheit. Herzlich willkommen aus Rettstadt vom Weingut May, der Chefe Rudolf May.
Ja, vielen Dank.
Servus, Rudi, schön, dass du da bist.
Ja, mich freut es auch sehr, muss ich sagen.
Sehr gut.
Ja. Ein VDP-Weingut, wo liegt Rettstadt genau?
Rettstadt ist für viele der Mittelpunkt der Welt, wenigstens für 1596 Einwohner. Rettstadt ist in der Nähe von Würzburg, also Main entlang, 15 Kilometer nördlich von Würzburg, mitten in Franken.
Perfekt, und ihr habt 300 Jahre Tradition, aber das Weingut gibt es erst seit 28 Jahren.
Genau. Mein Vater war typischer fränkischer Gemischtwarenladen, da hatte Ackerbau und Viehzucht, hatte Kühe, Rinder, Schweine, Hühner und ein bisschen Weinbau und die Trauben zur Genossenschaft und so waren die Vorgänger bei uns auch gestrickt und hatte 1,5 Hektar und die Reben zur Kooperative gebracht und ich habe Weinbau gelernt und dann mein Techniker gemacht und irgendwann meine Frau überzeugt, dass wir uns selbstständig machen und haben das Weingut 98 gegründet.
War das eine gute Entscheidung?
Also für mich schon. Ich war vorher beim Staat. Ich bin froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe und dass meine Frau mitgezogen hat, muss ich sagen.
Ja. Was hast du beim Staat gemacht?
Ich habe weinbauliche Versuche durchgeführt. Also Ausdünnungsversuche und Begrünungsversuche habe ich in Verzöchern bei der Bayerischen Landesanstalt für Wein, Obst und Gartenbau. Mhm. Da war ich 15 Jahre lang.
Genau. Und war das schon immer Silvaner bei euch?
Silvaner ist die wichtigste Traube bei uns. Das gibt seit 350 Jahren bei uns Silvaner. Übrigens war damals der Österreicher, hieß der Silvaner. Und
warum hat man so einen schönen Namen hergegeben?
Ja, warum wohl?
Also ja, der Österreicher
so hieß die Traube? Hieß die, weil,
ach so, ah, okay.
Ja. Weil die Rebenfexer, also sagt man quasi zu den Jungreben, sind über Österreich nach Deutschland, nach Franken gekommen. Und deswegen nannte man ursprünglich Österreicher. Aber später hat man dann Silvaner aus dem Österreicher gemacht.
Ja. Wieso? Also hat Silvaner irgendwie, also ist in dem Namen irgendwas, wo man dann Rückschlüsse auf etwas anderes ziehen kann?
Eigentlich nicht. Man meint, es ist eine Verbindung da von Transsilvanien, also aus Rumänien. Da ist ja auch schon ursprünglich immer Weinanbau angebaut worden. Aber es ist nicht nachgewiesen. Also der Name ist halt so entstanden wie Riesling. Also es ist halt so.
Ja, okay.
Ja. Und seit wann seid ihr im VDB?
Seit 2014.
Okay.
Ja, war für uns schon ein Ritterschlag damals. Es war eine schöne Geschichte. Der fränkische VDB-Vorsitzende Martin Schmidt hieß er und der Karl Schmidt, der Vater von Martin Schmidt, hat mich gefragt, warum ich noch kein VDB-Winzer bin. Ja, ich bin noch nicht gefragt worden. Üblicherweise ist ja so ein Member-Club und da wird man gefragt, man stellt keinen Antrag und ja, dann frag halt mal jemand und gefragt und dann haben sie sich, er und der Paul Fürst, haben sich untereinander ausgetauscht und habe ich die Unterlagen bekommen und in einem Vierteljahr später war ich dann Mitglied. Also, genau.
Super.
Ja.
Toll, aber du müsstest schon dann irgendwie Voraussetzungen erfüllen, ne? Also um dort Mitglied zu werden. Also
ja, der VdB hat ja den Anspruch, die beste Weingüte Deutschlands, dass der Adler auf der Kapsel ist oder beim Mitglied beim VdB. Es sind ja 200 Betriebe jetzt, circa. Es kommen jedes Jahr neue dazu und es fallen immer wieder welche weg. Mhm. Und es sind auch 95% der besten deutschen Weingüter sind im VdB dabei. Und das ist immer der Anspruch an jeden Region, die besten Weingüter dazu zu holen. Und wir haben halt, sind dann schon ab und zu aufgefallen mit Weine und mit Silvana oder auch mit anderen Sachen. Und dann haben sie gemeint, es wäre vielleicht nicht verkehrt, dass ich dazugehöre.
Okay, also da kommt dann keiner und prüft noch irgendwie was, sondern...
Das kommt schon noch.
Ach so, die kommen schon noch.
Okay. Also man muss ja schriftlich, verschiedene Fragen, dass man nichts zukauft und so, nur eigene Trauben und so, muss versichern, dass man halt glaubwürdig alles macht und dann kommt auch ein Gremium, die überprüfen einen auf Herz und Nieren. Also ist schon, war schon Anspannung da, in dem Jahr 2013. Und ich war froh, dass ich dann irgendwann einen Anruf bekam, dass man jetzt...
Dass es geschafft hat.
Dass wir es geschafft haben,
ja. Hat das einen Effekt gehabt, also in den Verkaufszahlen?
Es ist schon so, die Plattform VdB ist schon was, wo auf jeden Fall verkaufsfördernd ist. Und wir haben vor allem in die großen Gewächsebereiche, also da hatten wir vorher auch schon in dem Bereich, aber gute Weine, aber die sind dann viel mehr aufgefallen. Das war für uns ein Riesenvorteil dann, dass wir dabei sind.
Okay.
Aber es nützt auch nichts, nur dabei zu sein. Wenn man dabei ist, muss man auch vorne dabei sein. Also sonst bringt einem der Adler nichts. Also wenn man nur VdB-Mitglied ist, aber die Weine fallen nicht auf, würde ich auch nicht groß fördernd. Also man muss schon dann auch spitze sein beim VdB, dass das auch wirklich was bringt.
Und ihr habt euch, wir haben heute 4 Silvaner, es gibt auch tolle Rieslinge, aber der Silvaner ist schon das quasi, wo das größte Herzblut drin ist, kann man das so sagen?
Ja, also absolut. Mein Vater hatte auch Bacchus, Kerner, Müller-Thurgau und solche Geschichten. Und ich habe dann in jungen Jahren schon gemerkt, wo ich angefangen habe, ein bisschen Wein zu probieren, dass Silvaner für mich das größte Potenzial ist, daraus was zu machen. Und mein Ziel war dann auch, mit einheimischen Rebsorten bekannt zu werden, nicht internationalen Rebsorten. Das haben wir auch bis vor 4 Jahren haben wir das so durchgehalten. Mittlerweile haben wir auch Chardonnay im Programm. Aber Ziel war mit einheimischen, und Silvaner ist die klassische fränkische Rebe. Wo wir auch überzeugt sind.
Und jetzt werden deine Silvaner überall auf der Welt getrunken?
Genau, überall noch nicht, aber wir arbeiten dran.
Okay. Cool, und ich bin dir so dankbar, weil als wir uns darüber unterhalten haben, was nehmen wir denn mit? Nach so einem langen Dry January und Axel und Lars und ich, wir haben uns durch wahnsinnig viel alkoholfreie Weine getrunken und sitzen heute noch da, zumindest zwei von uns.
Ich glaube, so rückwirkend würde ich sagen, es war fast schädlich, als wenn sie Alkohol gehabt hätten.
Zumindest oder? Die Säure, habe ich schon gemerkt. Das war schon, dass wir quasi gar nichts jetzt von dir, also wir haben gar nichts in der Basis da, sondern wir starten direkt mit einer ersten Lage. Da bin ich dir auch wirklich dankbar und den Top-Wein hast du auch sofort rausgezogen und hast gesagt, den wollen wir auch probieren. Den glaube ich nicht, dass ich den schon mal probiert habe. Kniebrecher heißt der. Und es gibt zunächst einen Langenberg, erste Lage Silvaner aus 2024, alte Reben. Alte Reben sind wie alt?
Die sind im Schnitt 50 Jahre alt.
Okay.
Ja, also.
Super. Und der Langenberg, was macht den?
Der Langenberg ist unsere Hauslage quasi. Das ist um ein Weingut herum sind die Weinberge. Auch viele kleine Parzellen sind steil, meistens eine Mauer dabei und alte Weinberge und im Holzfass ausgebaut. Das ist so unser wichtigster Wein im Weingut, so die Visitenkarte, würde ich sagen, ist der Langenberg bei uns. Langenberg alte Reben. So typischer Silvaner, bei uns in Franken sagt man typische Mais-Silvaner. Ja. Und wir wollen hier so die Filigranität vom Silvaner zeigen und die Finesse, ohne jetzt einen schweren, sondern einen zarten, eleganten Wein, der lange am Gaumen präsent ist. So ist das Ziel. Unmöglichst trocken.
Wie würdest du die Rebe jetzt charakterisieren? Also Silvaner jetzt im Vergleich zu, ich weiß nicht, Chardonnay oder Riesling?
Ja, Riesling. Also Riesling ist ein deutlicher Unterschied. Silvaner hat deutlich weniger, also in der Nase ist nicht so viel Frucht spürbar und die Säure ist geringer. zum Chardonnay oder zur Weißburgunder ist kein großer Unterschied. Die sind relativ artverwandt von der Struktur her, von der Intensität oder von der Säure. Silvaner kann wunderbar den Boden widerspiegeln und das ist auch so eins unserer Ziele, quasi den Muschelkalk im Wein zu zeigen. Und da ist Silvaner prädestiniert und natürlich zum Essen hat der Silvaner große Vorteile.
Und ich habe manchmal das Gefühl, ich weiß nicht, Axel, wie geht's dir und wie geht's jetzt? Du bist nicht objektiv, weil in Franken seid ihr wahrscheinlich in so einer Bubble, dass Silvaner so ein bisschen ein Imageproblem hat, dass es nicht so sexy ist, einen Silvaner zu bestehen. Ist das nur mein Eindruck oder hörst du das auch?
Das habe ich noch nie gehört.
Okay. Du hörst auch nur, was du willst.
Genau. Ja. Nein, natürlich kennen wir das. Und Silvaner ist nicht die sexyste Rebsorte auf dem Planeten. Das ist uns klar. Aber ich spreche da von meinem Sohn, von
Benedikt. Der ist schon im Betrieb
auch. Der ist im Betrieb und auch mitverantwortlich und mitbeteiligt. Und wir sehen große Chancen, dass Silvaner wieder den Peak überschreitet. Und wir haben ja insgesamt eine sehr gute Nachfrage. Und Silvaner war ja mal die wichtigste Rebsorte in Deutschland. Und wir arbeiten dann und wollen zeigen, dass Silvaner auch eine der größten Weißweine Rebsorten auf der Welt ist.
Aber woher kommt das Imageproblem?
Silvaner ist so, wenn man den lässt, kann er leichter hohe Erträge bringen und dann kann der Silvaner schon die Säure sehr mild sein und etwas in die Breite gehen und nicht in die Länge. Mhm. Und das hat viele, wird es auch vielleicht ein bisschen abgeschreckt vom Silvaner. Und der Unterschied zum Grauburgunder gibt halt hin am Gaumen so Kraft mit, die der Silvaner nicht, sondern Silvaner ist eleganter. Aber im leichten Bereich kann es auch in die Langeweile rübergehen. Und da muss man halt, da sind vielleicht Silvaner auch gemacht worden, die nicht so spektakulär waren.
Mhm. Okay.
Ja. Axel, was sagst du?
Mir schmeckt er sehr gut.
Ich finde, also es ist so diese krasse Balance aus Kraft und Eleganz, aus Feinheit. Ich finde, trotzdem hat er so eine Saftigkeit auch. Also der hat so einen schönen mittleren Gaumen. Und dann am Ende wird er so ganz, ganz fein, aber bleibt eigentlich relativ lange für nur 12,5 Alkohol.
Ja, das ist so. Unser Ziel ist auch, wir wollen schlanke Weine machen, weil das ist kein Problem, heute Weißweine mit 13 bis 14 Alkohol zu machen. Aber wir wollen möglichst maximal bei 13, lieber unter 13 bleiben, auch bei Topweine und wollen so, aber die Länge soll spürbar sein. So. Mhm. Und finessenreich, ohne jetzt schwer zu sein. Das ist so das Ziel gerade bei dem Silvaner Alte Reben.
Und generell keine Boxbeutel mehr oder nur heute sind das alles keine Boxbeutel oder wie geht's dem Boxbeutel in Frankreich?
Ja, also wir haben es ja vorhin gehabt, Silvaner ist nicht so ganz sexy und Boxbeutel ist auch nochmal dazu, was das Ganze nicht unbedingt in Hype umfunktioniert. Und Boxbeutel, wir seit 25 Jahren das Weingut und da war schon immer Boxbeutel so ein heißes Thema, wenn man mit der Flasche gekommen ist. Das ist unsere Originalflasche, ganz klar, da gibt's ja nichts daran zu rütteln, aber es ist immer zuerst über die Flasche diskutiert worden und das ist uns leid geworden und heute haben wir es in die Schlegelflasche überwiegend und da wird über die Schlegelflasche diskutiert, also es wird über Wein diskutiert und deswegen haben wir uns vom Boxbeutel verabschiedet.
Das ist ganz, das ist sehr pragmatischer Ansatz.
Total nachvollziehbar, ne? Weil wir hätten jetzt auch über den Boxbeutel gesprochen.
Bestimmt.
Also wir sprechen sogar darüber, obwohl er gar nicht da ist. Oder?
Also, genau. Der gehört ja zu Franken.
Ja, ja. Schon. Und Peter Schmidt, Gott hab ihn selig, der letztes Jahr verstorben ist, Hamburger, der hat ja dieses Design gemacht, für diese neue
Boxbeutelflasche. Wo natürlich, muss man es auch schon auch kritisch war, das neue Design ist, finde ich, furchtbar und das ist nicht gut gelungen worden und dadurch ist der ganze negative Touch noch verstärkt worden.
Ja, und weil vor allem für ganz billige Weine das genutzt wurde und dann war quasi die Möglichkeit dahin wirklich mit dieser Flasche auch nochmal
irgendwas oben oder was, ein Qualitätssiegel zu machen, hat nicht funktioniert und da gab es halt genügend Diskussionen, wo ich auch beteiligt war, aber da hat man gemeint, man muss alles reinfüllen. Gut, und jetzt hat er keine Bedeutung mehr.
Okay. Du bist ja auch, oder wieso habe ich dich kennengelernt und verfolgt deine Weine, muss ich ehrlicherweise sagen, sind ja seit 2 Jahren ein bisschen intensiver und da haben wir uns auch schon kennengelernt und öfter getroffen. Du stehst auch dafür, für die Langlebigkeit deiner Weine. Ist auch toll, wir haben heute auch einen 17er da. Jetzt so ein 23er Langenberg, also eine erste Lage, der hat auch einen Schraubverschluss. Was ist denn das Zeitfenster, wo du sagst, da schmecken meine Weine eigentlich am besten?
Ja, jetzt so Langenberg, alte Reben, ein Klassiker, also sowas, 24, der ist jetzt, finde ich, auch schon schön zu trinken. Aber in
also 24 ist er, ja.
24 ja, haben wir jetzt ein Glas gehabt und das kann man in den nächsten 5 Jahren ist das perfekt, würde ich sagen. Manchmal auch 10 Jahre, aber nicht generell beim ersten Gewächs, bei Top-Geschichten auf jeden Fall.
Ja. Okay, dann was kostet der eigentlich, haben wir es gesagt?
Der kostet 22 Euro.
Okay.
Ja. Ja.
Und dann haben wir die einzige Burgunderflasche zu den anderen ja. Schlegelflaschen, der Schäfer Silvaner 2019. Der Schäfer, hat das was mit Schäfer zu tun, mit Schiefer oder gar nichts?
Gar nichts, ne? Könnte sagen, meine Frau kommt aus einer Schäfer-Dynastie, aber das passt nicht, hat nichts damit zu tun.
Danke.
Sondern das ist ein Gewanne im Langenberg, quasi ein Teilbereich vom Langenberg.
Ah, okay.
Und die alte Gewanne-Bezeichnung ist der Schäfer. Also der Weinberg ist von 1969, das sind 5 Weinberge, also alte, sehr alte Reben. Und da ging früher der Schäferspfad durch. Mein Vater hat mir immer vom Schäferspfad erzählt. Und in der alten Bezeichnung ist der Schäfer steht drin. Und deswegen haben wir die Gewanne der Schäfer aus dem Finster rausgeholt und heute seit 10 Jahren machen wir den Schäfer. Mhm. Und das Besondere beim Schäfer ist, also alte Reben, Silvaner, und wir kaufen jedes Jahr neue große Holzfässer, Stückfässer, 1200 Liter oder Doppelstück, 2400 Liter. Und der Schäfer kommt immer ins neue Fass. Mhm. Und das Holz kommt aus dem Spessart, also was Spessart ist ja bei uns die Region, die nur 30 Kilometer entfernt ist, denn Eichen, die sind 200-300 Jahre alt und der Fassmacher Assmann ist einer der 3 deutschen Fassmacher, der ist auch vor Ort und Schäfer steht quasi für mit Silvaner mit der dezente Holznote. Mhm. Burgunderstil.
Ja, aber finde ich sehr dezent, die Holznote. Also erstmal finde ich in der Nase schon ein bisschen fast dieses Apfelbirnige, ein bisschen intensiver die Nase, auch ein bisschen reifer, das merkt man, das ist jetzt 2019. Aber dann mag ich diese dezente Cremigkeit, die das Holz wahrscheinlich mitbringt, auch die Stoffigkeit, aber jetzt keine Röstaromen oder wo man denkt, so Honig oder so, nichts Süßes. Und ich finde dann, aber das ist, glaube ich, nicht das Holz, es ist eher der Ausbau oder die Trauben, dass du so eine leichte Bitterkeit, so einen Gerbstoff hast, der dich nochmal so ein bisschen am Gaumen nochmal zupackt.
Genau. Also so zarte Bitterkeit ist durchaus für uns nicht unerwünscht und es gibt halt nochmal eine zusätzliche Dimension und das zeichnet schon auch ein bisschen unser Silvaner aus. Und jetzt 19 war ja damals für uns ein schwieriges Jahr, da gab es Frost, also gab es sehr wenig Ertrag, nur 10 Hektoliter, also das ist so gut wie gar nichts. Aber das, was wir gerne hatten, waren gute Trauben und das hier in dem Fall im Stückfass reingepackt und war da 15 Monate im Holzfass, so zarte Tanninote. Und das lieben wir Silvaner mit ein bisschen Holz und gerade in der gehobenen Gastronomie verkaufen das wunderbar. Ja.
Woher kommt das, diese Bitterkeit? Also der Erste hatte das auch schon ein bisschen, finde ich. Also kommt das aus dem Boden oder kommt das aus
der... Das kommt aus dem Boden in Verbindung, also vielleicht auch ein bisschen unser Ausbaustil. Wir lesen alles mit der Hand. Wir arbeiten ja prinzipiell biologisch, kommen wir vielleicht noch dazu, und seit 10 Jahren. Und dann lesen wir alles mit der Hand, meistens mit kleinen Kisten. Und dann werden die Trauben zu Hause auf ein Sortierband gelegt quasi. Und dann stehen 6 Personen dort und sortieren die Beeren aus, die nicht perfekt sind. Und dann werden die Trauben nur ganz leicht gequetscht. Aber sie werden nicht enttappt mit quasi Maische Standzeit mit Stiel und Stängel machen.
Ganz Traubenpresse.
Genau. Ja. So, fast nicht ganz, ganz Trauben. Weil Silvaner hat ja die eigene Art, sagen wir jetzt, wenn man Chardonnay nimmt, die Traube presst, läuft der Saft runter. Ein Silvaner, wenn man nimmt und presst, tröpfelt's nur. Auf Fränkisch, also tröpfelt, es gibt nicht so leicht seinen Saft frei, weil er hat eine dicke Schale und es sind so Enzyme drin, die den verhindern, dass der Saft rausfließt. Und deswegen ist so, muss man mit Stiel und Stängel quasi verkeltern, damit es leichter zu keltern geht. Und dadurch kommt ein bisschen vielleicht auch die Bitterkeit dazu.
Mhm. Ja. Also dann aus den Stielen und den Okay. Ja, okay.
Aber ich mag's. Aber es ist nichts Grünes. Ne? Es
ist was Geiles. Aber apropos ist grün, die Farbe ist grün. Ne? Also ich meine, also, oder? Das ist, also gerade als eingeschränkt hast du, ja, krass, krass.
Aber
also,
es gibt Silvaner grün und einen grünen Silvaner, oder ist das das Gleiche?
Es gibt grüne Silvaner, ist der Silvaner. Es gibt ja noch einen blauen Silvaner. Das ist ja extra, also da sind die da oben auch rot, rötlich. Das gibt schon immer. Da gibt es noch einen gelben Silvaner und einen roten. Aber das sind Klone quasi, Silvaner-Klone, so spezielle Klone. Aber
okay, also der grüne Silvaner ist gleich der Silvaner.
Es ist der Silvaner, okay. Genau. Mhm. Ja.
Ja. Ja. Ja, also ich mag sowieso den Rudolf total gerne. Ich mag die Weine, ich mag die Geschichte, dass man so quasi nach so langen Jahren irgendwann noch diesen Mut hat zu sagen, wir machen das jetzt selber. Und wie schön, dass die Familie oder dass der Sohn das jetzt weitermacht mit seiner Familie, dass die nächste Generation auch Lust drauf hat. Und dass man dann so qualitätsbesessen wird. Also wirklich viel, ich finde es viel krasser als Winzer, die seit 300 Jahren unter dem eigenen Familienlabel Wein machen, dass jemand quasi, der erst ein Vierteljahrhundert unter seinem Namen das macht, eben so high-end auch arbeitet.
Ja, ich finde, aber das ist ja genau der Reiz an meinem Job. Also ich kann sicherlich, es kann viele Winzer machen auch süffige Weine, wo man dann auch leicht Geld verdienen kann und so. Aber ich finde das Besondere, auch unser Job ist, das Beste zu machen, was geht. Und das ist unser Anspruch und wir wollen nichts anders machen, wie das Beste machen, was möglich ist bei uns. Ob wir jetzt die beste Weine machen, ist dahingestellt. Aber das, was quasi in unserer Region mit dem Muschelkalk und mit den alten Rebstücken, das ist so, finde ich, das ist ein geiler Antrieb für unseren Job. Also, und das tut mich seit 45 Jahren bin ich im Weinberg tätig, also bin nach wie vor gerne draußen auch, früh meistens 5 Stunden oder 6 Stunden im Weinberg mit unseren Mitarbeitern. Und das macht mir auch nach wie vor Spaß. Und das Besondere rauszukitzeln ist insgesamt für Winzer, glaube ich, mein Bruder ist Landwirt, hat den Hof bei uns da übernommen. Da fragt keiner danach, ob die Zuckerrübe oder Mais oder die Gerste jetzt ein bisschen Eiweißgehalt, aber es ist nicht entscheidend, welche Qualität. Und das ist bei uns beim Wein einfach ganz anders.
Ja. Aber wird das honoriert? Also jetzt, wir kommen ja aus dem Dry January, also wo die Leute immer mehr Produkte nachfragen, die für einen Winzer wahrscheinlich eher, also nicht so Lieblingsprodukte sind.
Also wir haben keinen alkoholfreien Silvaner.
Okay, aber würdet ihr einen machen?
Irgendwann? Nein, machen wir nicht. Das widerspricht quasi, weil man kann das schon machen, alkoholfreie Weine, da spricht nichts dagegen, aber da machen wir viel zu viel Aufwand dafür. Also, weil der Wein wird ja zerschlagen im Prinzip, bis der Alkohol entfernt wird. Und dann muss man, würde ich sagen, anders daran gehen, anders produzieren, dann kann man das durchaus machen. Aber für uns ist das kein Thema.
Aber verkauft ihr alles, was ihr produziert?
Wir verkaufen alles, aber es ist auch nicht so. Wir hatten jetzt vor 3-4 Jahren war so, dass wir nur noch verteilt hatten. Jetzt spüren wir auch, wir sind auch größer geworden. Mhm. Wir müssen schon aktiv auch verkaufen, aber es läuft gut. Und wir haben uns so in Deutschland, so in der Sternegastronomie, haben wir sehr gute Kundschaft, wo wir sehr viel verkaufen und auch Privatkunden schätzen das auch. Also wir sind ganz zufrieden.
Also ich glaube schon, dass man eben auch, gerade wenn man es als Pairing zum Essen macht, also Leute ein bisschen überraschen kann, um eben aus dieser, aus dieser Image-Herausforderung einfach zu sagen, ja, erstmal schmeckt der Wein. Jetzt zum Beispiel kriege ich sowas ganz Salziges mit am Gaumen. Wirklich der letzte Schluck jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird und ein bisschen aufgemacht hat. Und das mag ich total, weil es jetzt hinten so ein bisschen zusammenfließt und du eigentlich Lust hast, eigentlich gleich weiter zu trinken. Also wahrscheinlich bin ich auch nicht objektiv, aber ich finde es wirklich wahnsinnig gut.
Ja, mir schmeckt es auch wirklich.
Silvanern wirklich auch, die ich jemals getrunken habe. Und jetzt, wie ist der 2019er Schäfer? Ist mit dem Holz dann, ist das eine längere quasi Lebensdauer oder weil der Schäfer noch einmal innerhalb des Langenbergs ist, noch einmal bessere?
Das sind sicherlich die besten Trauben vom Langenberg. Also und durch dem Holz wird er sicherlich noch langlebiger. Also wir machen das seit 2013, dem Schäfer. Und wenn wir die sind immer noch jung, die Weine.
Oder ein sehr säurelastig, also sehr, sehr säurekräftiger Jahrgang, 13.
Ja, aber auch 14 oder 15. Ja. 15 war ein warme Jahr und so. Die sind halt wunderbar trinkbar und so. Das ist schon auch was, wo Ich habe jetzt vor kurzem, also wir haben Lese-Abschlussfest, wo wir haben 35
Helfer. Benedikt, immer wenn der Papa sagt, ich, dann meint er immer wir. Das will ich entschuldigen jetzt, weil das ist so, das hast du ja, genug oft gesagt, ja.
Und also Lese-Abschlussfest, und da werden natürlich viele gute Sachen, also für unser Paar, aber auch viele von Kollegen aus Deutschland oder auf aller Welt und aus der Steiermark, Christoph Neumeister war der Benedikt und ja, so, und okay, oder Themen auch, und da hat man unter ein Bordeaux 66 Chateau, frag mich nicht, unbekannt, also wirklich ein unbekanntes Chateau 66, wo ein geiler Wein, muss ich sagen. Okay. War richtig geil. Und dann sage ich zu meinem Mitarbeiter, du, Toni, geh mal runter, hol mal einen guten Wein. Ich weiß, er kennt sich aus mit Wein, also einen guten Rotwein. Und da wird bei uns dann immer blind, also aufgemacht und verteilt. Schön. Und so wird dann, wie wir es vorhin gemacht
genau,
haben.
Ja.
Wird,
weil man am meisten lernt oder genau, unvoreingenommen rangeht.
Und dann macht, aber dann ist er schon ein wenig, der Toni sitzt neben mir und wird weiß und hat er ja, was hat er aufgemacht? Wir haben einen, ich habe mal zum 50. Geburtstag einen Romani Conti Rich bekommen, Jahrgang 63. Und den hat er rausgeholt aus dem Keller und dann blind eingeschenkt. Und dann ist ihm bewusst worden, was er gemacht hat. Und
wow.
Aber es war erstmal ein bisschen Ruhe im Saal, aber dann ist auch gefeiert worden. Es war Mittwochnacht um 1 Uhr oder 2 Uhr, war schon genügend Alkohol dabei.
Kostet
und,
ein paar tausend Euro ja, der aktuelle Jahrgang, ja, nur dass man eine Idee kriegt.
Okay. Genau, aber ich finde das, und da war übrigens der Bordeaux besser, der 100 Euro kostet. Ja, hat, okay. Aber es, bei so alten Weinen ist auch nicht immer ganz der Name entscheidend. Da ist ja ein Glück, wie sie gelagert waren, klar, und so. Klar. Aber das ist, ich finde schon, der Reiz, einfach Weine zu machen, die 10, 20, vielleicht 30 Jahre bestehen können und noch geil und ein Aha-Erlebnis liefern können.
Und arbeitet Toni jetzt noch bei dir oder wurde fristlos gekündigt an dem Abend?
Er arbeitet noch bei uns. Ja, ja.
Zielsicher ins oberste Regal gegriffen.
Er verdient nichts mehr. Er arbeitet das noch ab. Ne?
Die nächsten zwei Jahre arbeitet er in die Flasche.
Es war schon die teuerste Bottle, wo wir haben schon gute Weine, aber es war schon die auffällig teuerste Bottle. Aber jetzt ist die Geschichte, wir mussten eh irgendwann aufmachen.
Ja, besser wäre sie auch nicht mehr geworden.
Genau. Genau. Ja. Ist Geschichte. Ja.
Super. Ja, dann, ja, wie schön. Dann geh ich jetzt einfach in das große Gewächs über, von zweimal erste Lage in den Rotlauf Tüngersheimer Johannisberg. Ja. Rotlauf, so heißt die Lage?
Genau, also Tüngersheim ist doch ein bisschen näher an Würzburg, 10 Kilometer nördlich von Würzburg, im Maintal gelegen. Und Rotlauf ist die beste Lage dort. Der Name kommt daher, dass üblicherweise bei uns nur Muschelkalk ist. Und bei diesem Weinberg ist auch Buntsandstein dabei. Gibt es rote Steine, deswegen Rotlauf. Und der Weinberg ist auch über 50 Jahre, knapp 60 Jahre alt. Und wird überwiegend im Holzfass ein bisschen Betonei ausgebaut. Aber das ist so immer, da bringt immer so feine Finesse mit. Und steht für Langlebigkeit. Rotlauf ist ein super Weinberg. Also da kann ich auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Ich habe 2009 den Weinberg gekauft, den ersten. Mittlerweile haben wir 5 in dem Berg, also im Rotlauf. Und da bin ich, mein Vater hat damals noch gelebt. Und das ist ja Tüngersheim, ist ein Nachbar, das ist Ausland quasi. Da bin ich mit meinem Vater rübergefahren nach Tüngersheim und habe ihm im Ausland den neuen Weinberg gezeigt. Und mein Vater schlägt die Hände über den Kopf und sagt, na, Buhr, den Wingert will doch kennen, den köpfst nur du. Also, ja, ja. Weil mein Vater war praktisch, der kannte sowas nicht. Also das hat er war Nachkriegskind oder und da hat es, der musste was produzieren, wo viel Menge da war und so. Mhm. Und hat der Weinberg Rotlauf ist steil, ist uralte Rebstöcke, sind Spitzzeilen, Mauer und alles, was kompliziert macht.
Viel Arbeit, ne?
Ja, und 2015 hat man dann das erste Mal.
Aber dein Vater, also ich habe es ja nicht verstanden, weil das irgendwie so Dialekt war. Ja. Also was hat er auf Hochdeutsch
genau
gesagt?
Genau, keiner, nur du kaufst den. Okay, ja, okay. Den sonst keiner haben.
Genau, den Weinberg will sonst keiner haben, ja, den kaufst nur du.
Okay, also, weil er so steil und so schwierig.
Weil es kompliziert ist, genau. Okay. Und das, ich habe jetzt extra im Dialekt, Entschuldigung, dass ich nicht übersetzt habe.
Nee, alles gut.
Und 2015 hatten wir dann das erste Mal ein bisschen, sie waren in Deutschland mit dem Weinberg und bei Gomeo damals. Und dann hat der Vater, das ist sein Sohn, also mich, auf die Schulter klopft. Hast du gut gemacht, der Buch hat er fränkisch.
Ja, das ist das größte Kompliment.
Ja, weil so viel Lob
aber das ist ja auch Respekt, dass er das eingestanden
absolut.
Hat.
Absolut. Also mein Vater hat auch den Gen, das Besondere zu machen, in mir geweckt. Und meine Brüder sind auch ähnlich erfolgreich in ihren Berufen und so. Das ist schon vom Vater her kommt das. Also, und der hat halt andere Welten erlebt, wie wir jetzt erleben. Ja.
Und das heißt, du hast jetzt gesagt, ihr seid seit 10 Jahren biologisch, biodynamisch?
Biologisch,
genau. Nicht biodynamisch. Mittlerweile ist das ja im VDP quasi ja ein Must. Müssen ja die Betriebe oder sind mindestens in der Umstellung schon, weil der VDP, glaube ich, 2027?
Nein, soweit ist es noch nicht. Okay. Also es wird da nicht so schnell kommen. Also ich schätze, so ein gutes Drittel oder 40% im VDP sind biologisch oder biodynamisch.
Und so ein Weinberg, wenn du den gekauft hast, diesen Rotlauf zum Beispiel, war das dann schon, dass du das gleich so übernehmen konntest?
Also ja, das war ein ganz schwieriger Weinberg, weil der Riesenknatz vor Rebstöcke und der Winzer vorher hatte, muss ich sagen, keine große Ahnung von kultivierten Umgang mit Weinbergen. Und es war ein großer Kampf, die Schönheit von dem Weinberg rauszuzupfen. Aber das hat so viel Spaß gemacht. Es war so... so kompliziert und so aufwendig. Also das könnte ich genauer beschreiben.
Also wirtschaftlich ja eigentlich komplett harakiri,
aber
oder?
Das war mir klar, dass das was Besonderes wird. Also das war, und es hat sich dann auch bestätigt.
Du, gehst du hin und du siehst diesen Hang und denkst, das gibt's doch nicht. Das muss ja so großartig sein, was da rauskommt. Und siehst aber, dass das in einem wirklich grotten Zustand ist.
Genau, dann, also das ist überhaupt kein Problem, aus einem tollen Weinberg einen banalen Wein zu machen. Ja. Also das ist ganz einfach.
Ja, okay.
Und das war sicherlich vorher der Fall. Und aber die Schönheit war da und die Top-Lage, Südhang und der karger Boden und die Riesenknötze. Ich hatte die Jancis Robinson, die englische Weingärtnerin.
Die bedeutendste Weinjournalistin der Welt.
Ja. Oh, ja. Die Flaschen vielleicht mal ein bisschen hinten stellen, weil ich fürchte, die stehen uns im Bild im Weg ein bisschen.
Na klar.
Super. Wie heißt die?
Chances Robinson.
Okay, der Robert Parker, der...
Genau, vor England, so ungefähr. Und die war vor 10 Jahren mal vor Ort bei der Weinberg und die hat fast Tränen in die Augen bekommen, wo sie die Rebstöcke gesehen hat. Es war selbst für ihr, wo weltweit unterwegs ist, schon spektakulär, wie groß die Rebstöcke sind und so. Das ist schon, finde ich, eine Besonderheit, wenn man große Rebstöcke... Ich war schon öfters in Europa, also unterwegs in Weinregionen und war im Priorat, das ist so um Barcelona in Spanien, und haben wir Rotweine getrunken vom Priorat und dann kam der Winzer, sagt, er zeigt mir mal seinen besten Weinberg und um die Ecke gegangen, das war ein 120 Jahre alter Rebstück und das ist schon genial, da kannst du einfach Weine machen, die spektakulär sind. Ja? Und das war für mich auch eine Lehre, so das Besondere, das einfach das Besondere zu versuchen zu machen. Und
das heißt, die konntest du noch nehmen, die Weinstöcke, die da drin waren? Und stand da auch Silvana schon? Oder auch dein Klon? Oder gibt es unterschiedliche Klone? Musstest du das umtropfen?
Da war es tatsächlich so, dass es gepasst hat. Aber wir haben jetzt schon viele alte Weinberge, die rebsortentechnisch nicht gepasst haben und die wir dann umfropfen. Also umveredeln sollen wir es erklären? Oder
genau, haben wir schon gehabt in der Vergangenheit.
Aktuell habe ich wir haben jetzt einen Chardonnay, den haben wir aber nicht, der ist zu kompliziert, haben wir jetzt nicht dabei. Wir haben jetzt auch wieder so einen alten Knochen gekauft, wo wir umveredeln, wo wir jetzt letzte Woche drin gearbeitet haben, im Steilhang. Und jetzt bei Frost, wo man kann fast nicht drinstehen, weil der Boden hart ist und so, und Träte und Stickel rausgemacht und dann kommen wieder neue Träte, die Stücke bleiben da und das ist schon immer eine Herausforderung. Aber heraus davon, wie heißt es immer schön?
Wächst man.
Am Abgrund ist die Aussicht am schönsten. Gell?
Du, wir zeichnen heute den Podcast auf am 26. Januar, das können wir sagen. Es gibt ein bisschen Schneefall in Hamburg, aber bei euch gibt es richtig viel Schnee, ne?
Ich bin ja heute früh mit dem Zug aus Würzburg nach Hamburg mit dem ICE raufgefahren und bei uns heute früh 20 bis 25 Zentimeter Schnee. Ich glaube, in dem Jahrtausend hat man noch keinen so einen großen Schneefall wie
Okay, heute. Und was heißt das jetzt für dich als Winzer?
Als Winzer ist es kein Problem. Es ist erstmal Stillstand im Betrieb. Man kann nicht rausgehen in meinem Bereich. Aber es ist, erstmal ist es, wenn es auftaut, das Wasser, was gut ist für die Natur und auch für die Rebstöcke. Und es ist, die letzten paar Wochen waren auch kalt. Das ist auch gut für den Boden. Das wird krümeliger und so. Und, ich finde es gut, dass wir wieder, also dass wir heuer wieder mal einen richtigen Winter haben. Mhm. Ja.
Und ist es so, dass diese Bodenfeuchte, dass einfach tiefer noch das Wasser eindringt, wenn es so lang eben drauf ist und so langsam runtersickert, genau. Als wenn es oberflächlich vielleicht mal richtig schüttet, aber dann das kann der Boden gar nicht aufnehmen in der Geschwindigkeit. Ne?
Ja, aber da versuchen wir auch ziemlich intensiv, das heißt lebendig ziemlich aktiv, dass wir quasi, wir haben dann viel Kompost machen, selber herstellen und dadurch die Aufnahmefähigkeit vom Wasser erhöhen und dass wir haben viel Steillagen, dass möglichst der Boden nicht erodiert bei Starkregen und so. Und das versuchen wir zu verhindern und das ist halt eine wichtige Aufgabe für uns alle Winzer. Wir haben trockene Sommer heute, oft, nicht immer, aber oft und wir müssen uns dagegen wehren und Bewässerung ist keine dauerhafte Lösung, finde ich. Mhm. Man muss schauen, dass man mit dem Wasser zurechtkommt, was die Natur anbringt. Mhm. Ja.
Und wie groß seid ihr jetzt eigentlich, also hektarmäßig und flaschenmäßig? Wo kann man euch ungefähr einordnen?
Ja, aktuell haben wir 17,5 Hektar, machen so knapp 100.000 Flaschen.
Okay.
Ja, wir sind kein großer Betrieb, bei uns in Franken würde ich sagen, mittelgroßer Betrieb und vernünftige Größe, finde ich, für uns. Mhm. Ja.
Bei diesem Wein ist was anders, ne? Irgendwie im Vergleich zu den vorgehenden Weinen.
Beim Rotlauf, ja. Also A ist ja nochmal älter, ne? Es ist 2017, ist jetzt schon, wird jetzt quasi jetzt 9 Jahre alt.
Und
ist,
ich merke das, was anders ist, aber ich kann es mal wieder nicht beschreiben. Passiert mehr noch.
Ja, genau, ist kühler und das ist schon, das habe ich ja die Geschichte erzählt vom Rotlauf und ein besonderer Weinberg. Und das ist der einzige Weinberg, der Buntsandstein dabei ist. Also da ist noch an der Bodenstruktur und die alten Rebstöcke dazu. Mhm. Und es gibt immer so ganz elegante, weil ich vergleiche den Rotlauf immer mit so einem stillen Bach, der dahin fließt. Und man merkt ihn sehr lang am Gaumen und ganz feine, so aristokratische Art hat er gerne. Und der ist jetzt 9 Jahre jung.
Ist total jung. Also ist überhaupt nichts Reifes. Null. Ja. Also nichts.
Ja, vielleicht ist es das auch, ne? Ja. Vielleicht ist es das.
Und ich finde, was er hat.
Die anderen hatten ja Petrol, ne? Also der davor zumindest, ne?
Ja.
Genau. Und den hat ein bisschen, ja.
Ja. Ja. Aber ich finde, er hat so eine, wirklich, so eine Energie nochmal, wirklich nochmal anders. Also wirklich so eine Kraft, die aber nicht vom Alkohol kommt.
Genau. Die so Konzentration ist, wie so. Quasi wie so ein Laserstrahl, wo auf den Stein ist, so konzentriert ist.
Und sowas Würziges auch. Ne? Ich finde ihn doch würzig. Mhm. Und dann weiß ich nicht, ob weil es Rotlauf heißt, wenn du die Geschichte erzählst oder weil mein Hirn einfach Banane ist. Mhm. Ich habe dann auch das Gefühl, dass ich so leicht so rote Früchte oder so, dass ich auch irgendwas Rotes auch rausschmecke im Vergleich zu vorher vielleicht ein bisschen was Gelbfruchtiges hier. Aber gefällt mir irrsinnig gut.
Ich dachte am Anfang fast, ob er Kohlensäure hat oder so, ne? Also natürlich nicht, aber irgendwie sowas.
Ja, belebendes.
Ja, quirliges so einen Druck auch hat der, ne?
Wie sind die preislich eigentlich? Beim ersten waren wir irgendwie 22 Euro.
Und der zweite, der Schäfer, 32 und jetzt sind wir bei
44.
Ein bisschen höher. Bei 58.
Ah ja, okay.
Ja. Sind schon jetzt in die Oberliga, aber es ist so, wenn man, es ist einfach so, wenn gute Weine müssen ja was kosten, ist nicht nur bei uns, oder ist überall auf der Welt so.
Klar.
Ja, und dann hast du noch mitgebracht ein Wein, der heißt Kniebrecher.
Ja.
Das hat eine gewisse Aggressionspotenzial. Rudolf, wieso heißt der Kniebrecher? Ja, das ist dein bester Wein.
Genau, ist unser Top Silvanus, erst der zweite Jahrgang. Und
2023
Kniebrecher, ja. Genau. Und Bendig und ich wollten schon länger, wir haben noch mal, also wir haben Rotlauf und Himmelsfahrt, unsere zwei Top-Silvaner, und wollte, ob wir schaffen, noch mal höher. Wir wollten im dreistelligen Bereich einen Wein machen und der muss halt besonders sein und haben einen Weinberg angeschaut in der Nähe von Rittstadt mit über 100 Jahre alt, aber er hat uns dann doch nicht gefallen und so. Und jetzt haben wir das dann so, haben die besten Trauben vom Rotlauf und Himmelsfahrt separat gelesen und mit alter Holzkelle gekeltert und dann separat ausgebaut. Und wenn man Luftlinie zieht zwischen Himmelspfad und Rotlauf, das sind Luftlinie 3 Kilometer, genau in die Mitte gibt es die Gewanne Kniebrecher und daher kommt der Name. Der stammt zwar nicht davor, der Name ist Programm, die Weinberge sind irrsinnig steil, da kann man sich wirklich leichtes Knie brechen und so und einfach, wir wollen da sein und der ist dann unfiltert natürlich und 18 Monate im Fass, im Tonneau ist der ausgebaut und
Hat so eine goldene Wachskuppel quasi da unter dem.
Ist dann verkorkt auch. Ja, das ist halt so. Wir wollen zeigen, dass es was Besonderes ist. Und es ist, muss ich sagen, ein Projekt, wo uns so ein bisschen stolz macht. Heute ist der Falstaff rausgekommen, die besten Silvaner des Jahrgangs. Und er hat einen Silvaner Nummer 1 gestellt, der Falstaff mit unserem Kniebrecher. Silvaner Kniebrecher ist. Und
heute ist es rausgekommen?
Ja, letzte Woche, haben wir bekommen. Also,
wow.
Und es ist schon...
Stark Glückwunsch.
Vielen Dank. Und es ist so unser Ziel, einfach das Beste vom Beste zu machen.
Wow. Also, sehr versierte Leute, die beim Falstaff verkosten. Deswegen, stark. Und es ist aber jetzt kein großes Gewächs.
Nein, ist
quasi,
eine
Kunstname, also es ist ja keine Lage quasi.
Genau, ist ein Kunstname, ist kein Lagername. Wir mussten halt, haben halt versucht, nichts über das Knie zu brechen, aber halt was Besonderes zu machen und das haben wir dann jetzt, das läuft außerhalb der VDB-Richtlinien quasi. Wir waren bis jetzt immer sehr linientreu, jetzt haben wir gedacht, müssen wir mal einen Wein machen.
Aber das, also habt ihr den küvettiert oder?
Ja, ist küvettiert. Okay. Das sind die besten Trauben von Himmelspfad und Rotlauf quasi.
Ja.
Und von den ältesten Reben.
Und wenn man so einen Wein macht, Rudi, ist es so, dass du das dann hinkriegst, ohne dass dein Rotlauf und der Himmelspfad dann drunter leiden. Also
es wird sich bis jetzt ist so, dass es sehr begehrt ist und die Flasche kostet jetzt 130 Euro. Ist was und wir sind, muss auch ausverkauft damit und haben gewisse, unsere Händler sind auch ausverkauft damit und das ist schon was, wo man erzeugen mal, das gibt's nur in kleinen Mengen, das ist keine große Menge, was von den 700 Flaschen überschaubar.
Die 700 Flaschen sind aber wirklich sehr limitiert.
Ja, genau. Ja. Und die großen Gewächse, die sind 3.000, 4.000 Flaschen gibt es da. Und daher ist es nochmal andere Dimension. Und wir wollten einfach so in so einen Ultra-Premium-Bereich schauen, dass wir mit Silvaner da reinkommen.
Ja, und das ist ja dann erfolgreich. Man kann es ja gar nicht anders sagen. Wie cool. Ja. Seid ihr euch da immer einig, dein Sohn, und bei so großen Entscheidungen? Oder ist es mehr so ein, wie kann man sich das vorstellen? Ist es ein.
Also, wir haben, der Bennig und ich haben kein Liebesverhältnis. Wir arbeiten den ganzen Tag zusammen und ist so, wir liegen so uns schon ständig auch in die Haare. Aber bei solchen Entscheidungen sind wir eigentlich relativ uns schnell einig, so mehr. Weil von dem Kopf, von der Idee her, von der Philosophie her sind wir uns relativ ähnlich.
Wollt einfach das Beste
machen. Aber von der Ausführung und so, da gibt's natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, wird es auch ein ganz normales Vater-Sohn-Verhältnis. Also, wir sind einmal froh, wenn wir nicht zusammen sind und,
Naja, klar. Aber dass man dann sagt so, nee, ich würde neues Holz oder ich würde großes oder probieren wir es oder so, ne? Und
aber bei solchen Sachen sind wir uns schnell, wir sind ja Triumvirat zu dritt, meine Frau ist noch dabei bei der Geschäftsführung, ob bei solchen weinspezifischen oder weinbergspezifischen Themen, da dann der Bennig und ich diskutieren und da sind wir eigentlich immer schnell bei finden wir eine gemeinsame Lösung.
Und die Größe des Weinguts, damit seid ihr fein oder plant ihr da noch oder kann man momentan viel kaufen oder ist eher schwierig? Haben viele in den Sack oder haben keine nächste Generation?
Also,
oder lohnt sich's nicht mehr für?
Wenn ich anfange, vor 25 Jahren war es sehr schwierig, Weinbecher zu bekommen. Momentan ist es relativ einfach. Damals habe ich jeden Mal mich genommen, was ich gekriegt habe. Heute können wir auswählen, was wir wollen und es ist eine Krise da im deutschen Weinbau weltweit. Es wird mehr Wein produziert, wie getrunken wird. Und es spüren nicht nur die Bordeaux-Winzer oder die Rheinhessen oder die fränkischen Winzer, sondern das ist in Österreich, in Italien, überall ist es spürbar. Auch in der Champagne ist es spürbar. Und das spüren wir bei uns auch. Und da gibt es momentan sehr viel Weinbecher auf dem Markt. Und wir tun uns die Rosinen rauspicken, was Wir wollen eigentlich momentan nicht wachsen, aber jetzt, wenn so besondere Weinbäche auf den Markt kommen, dann tun wir da schon zuschlagen. Aber es
muss ja auch quasi mit euren Produktionsmöglichkeiten einhergehen, ne? Genau. Also dass man das machen kann.
Ja, ja.
Belieferst du auch Restaurants hier in Hamburg?
Ja, ja.
Welche denn? Also
ja, zum Beispiel das Herlin in vier Jahreszeiten ist ein Top-Kunde. In Hamburg, jetzt bin ich ein bisschen, also wir haben einige Kunden, wo wir direkt, aber auch über unseren Vertrieb, über Schlumbecher haben wir einiges, müsste ich in mich gehen.
Ja,
jetzt also.
Sehr gut, aber Herrling, ja. Doch, das ist ja schon eine extrem sehr gute Adresse.
Ein renommierter privaten privaten Business Club hier in der Innenstadt.
Du hast es auf der Karte.
Wir haben es auch, ja, wir haben die Weine auch und sind.
Aber erst seit 2 Jahren, sagtest du.
Ja, genau, ja. Ja. Also, und es ist auch jetzt nicht so, es wird auch nicht mit beiden Händen quasi von der Karte weggetrunken, ja. Aber es hilft natürlich, wenn der Falstaff jetzt zum Beispiel sagt, das ist der beste Silvaner Deutschlands. Mhm. Dann sagen Leute schon, ja, den möchte ich mal probieren. Und ich sage auch, ne, wenn dir der nicht schmeckt, dann ist das halt nichts für dich, die Rebsorte. Ne? Also wenn dir der beste Silvaner Deutschlands schon nicht schmeckt.
Ich wollte mal den zweiten, das war der zweite
Schäfer. Ja, war der zweite Schäfer, ja. Bei uns auf unserem Werbeflyer steht ja vorne drauf ein bisschen provokant, wir machen Weine, unsere Weine sind nichts für Anfänger.
Ja.
Steht so drauf. Und das mit wollen wir sagen, wir machen kein, unser Ziel ist nicht geschmeidige Weine zu machen, die jeden schmecken, sondern wir wollen individuell bleiben und versuchen einfach so den Boden spürbar machen und wenn sie auch manchmal Ecken und Kanten haben. Aber die Jahrgänge sollen spürbar sein, der Weinberg soll spürbar sein und so, möglichst nichts verändern, also den Boden.
Also das schreibt ja auch, quasi mit 100% Traubenqualität können wir es uns leisten, den Most im Keller dem kontrollierten Nichtstun zu überlassen, denn wir wollen schmecken, was die Natur geschaffen hat. Ist es so, dass du quasi als Winzer dann sagst, die meiste Arbeit ist im Weinberg?
Ja, das ist ganz klar. Ja. Das ist die Qualität wird im Weinberg gemacht und das ist jetzt nicht nur uns, sondern das ist überall auf der Welt so. Und es ist du kannst nur aus einem guten Weinberg auch einen sehr guten Wein machen, aber es ist kein Problem, aus einem guten Weinberg auch einen schlechten Wein zu machen. Das ist
möglich.
Das ist möglich. Okay. Oder aus guten Trauben auch einen schlechten. Das kann man im Keller schon, man kann die Qualität verschlechtern. Und man kann sie nie verbessern. Man kann nur die Traubenlese sind 100% und das möglichst auf die Flasche zu kriechen, ist die Kunst.
Das stimmt, aber das ist im Prinzip, wenn du ein super Stück Steinbutt hast, dann kannst du das noch versemmeln, aber du kannst aus einem schlechten Steinbutt nie ein tolles Fischgericht zaubern, das geht einfach nicht. Was mich noch interessieren wird, und das bestimmt auch unsere Hörer, jetzt ist quasi der Jahrgang 25 quasi schon im Keller und auf dem Weg in die Flasche bei euch, wahrscheinlich, glaube ich, ein bisschen später als bei anderen. Was erwartet uns 25? Was ist das für ein Weinjahrgang in Deutschland, in Franken, bei euch?
Gut, 25 war ein Jahrgang, wo eigentlich für uns Winzer sehr vorteilhaft war. Also wir hatten jetzt mit 22 extrem trockenes Jahr, wo es während der Vegetation kein Regen gekommen ist. Vegetation von Mitte Mai bis Mitte September. Und jetzt, da sind wir immer froh, wenn es im Sommer etwas regnet. Und das war 25 wunderbar. Wir hatten schöne reife Trauben, die wir Anfang September dann mit unserer Lesemannschaft runtergeholt haben. Und ich glaube, das war nicht nur bei uns, sondern bei alle guten Winzer in Deutschland so. Und dass das ein super Jahrgang wird, wo wir und ihr noch viel Spaß mit haben wird, auf jeden Fall.
Also, bei der Menge war es
bei uns klein. Aber nicht so, dass es ganz wenig war. Also wir sind zufrieden, wir hatten schon deutlich geringere, wie 19 haben wir vorhin erwähnt, war ein sehr kleiner Jahrgang. Und daher ist es, wir haben heuer 30 Hektoliter pro Hektar, also das ist ein Drittel, was erlaubt ist, aber was für uns eigentlich ganz gut ist. Und damit sind wir fein, das passt so sehr gut, ja.
Okay, mich interessiert jetzt noch, dass du das von Falstaff erzählt. Wie wichtig sind denn so Bewertungen von so Weinkritikern, Parker-Punkte, Falstaff, Gomeo? Wie stehst du denn dazu? Oder reicht dir da überall ein? Oder?
Wir machen bei den meisten machen wir mit. Also, aber
kostet ja auch ein bisschen Geld.
Ja, kostet auch gerade Falstaff, ist so was, wo Geld kostet. Und bei den meisten ist.
Da muss man was bezahlen, wenn man da bewertet wird?
Genau.
Oha, was muss man da bezahlen?
Also, Falstaff musste 500 Euro bezahlen.
Für sechs Weine.
Ja.
Aber du hast dann, du bekommst dafür diese Bewertung, die du auch nutzen darfst, über deinen Wein, wie er beschrieben wird. Ne?
Ja.
Also in der Nase, Gold gibt, das kannst du nutzen auf deiner Seite, in deiner Beschreibung auf deiner Homepage.
Aber wenn Geld fließt für eine Bewertung, das ist ja immer, klingt ja immer ein bisschen gekauft, oder? Also,
aber zum Beispiel, ich verkoste für den Falstaff und ich will auch Geld haben. Warum soll ich das kostenfrei machen? Ich bekomme auch Geld dafür. Wer bezahlt das dann?
Ja, der Falstaff. Dann muss das dann über Werbekunden oder sowas, ne? Also machen es andere Zeitungen, also müssen es andere Zeitungen.
Es ist heute gang und gäbe, dass, also es gibt ja, sag mal, Konkurrenz zu Falstaff ist Vinum oder Feinschmecker ein bisschen und dann noch Eichelmann, das sind so die Weinführer, Wein Plus, wo nur im Internet bei den meisten muss, nicht bei allen muss man was bezahlen, aber bei den meisten muss man was bezahlen.
Aber es kann auch eine schlechte Bewertung rauskommen, die man dann trotzdem, also man bezahlt und wenn der Wein schlecht bewertet, wenn der Wein schlecht bewertet wird, dann wird es veröffentlicht. Und derjenige, der bezahlt, kann nicht sagen,
also aus dem Inside kann ich dir sagen, wenn die Weine ganz schrecklich sind, dann sagt der Falstaff, dann das drucken wir nicht und dann kriegst du auch dein Geld zurück und wir bewerten das nicht, weil wir wollen den ja nicht schädigen. Mhm. Weil da gibt es Leute, die glauben, sie machen die besten Weine der Welt, tun sie nicht. Mhm. Und dann sagen sie, ihr versteht das nicht, ihr kennt euch nicht aus, ihr seid zu blöd, keine Ahnung was.
Ja.
Und der Falstaff will aber nicht aktiv jemanden schädigen. Das will er nicht. Das finde ich, ist auch, hat keiner was davon. Aber dass man dann sagt, pass mal auf, in dem Jahrgang war es erfolgreicher. Oder ich probiere 15 Weingüter aus Franken, deswegen habe ich einen Vergleich, was Franken betrifft, aus dem Jahrgang und kann schon sagen, das ist der beste Silvaner. Das kann ich ja nur machen, wenn ich nicht nur den probiere, sondern auch andere. Weil wie soll ich denn sonst wissen?
Ja.
Und von daher, da ist schon, also ich finde, da hängt schon relativ viel dran. Klar, der Verlag könnte es auch bezahlen, aber es gibt fast nichts mehr Gedrucktes, fast nur noch online. Auch das ist natürlich ein Magazin, das keine wahnsinnig hohe Auflage mehr hat und hohe Druckkosten. Papier ist so teuer geworden und. Also kann man alles sehen, wie man möchte. Ich finde es aber fairer, wenn es für alle gleich ist. Ja. Mhm. Ab und zu ruft mich dann auch ein Winzer an und sagt, oh, ich habe gelesen oder teilweise stehen dann die Kürzel dabei. Du hast das bewertet, kann ich dir eine Kiste schicken oder so? Sag ich, bitte schick mir keine Kiste, aber teer und feder mich auch nicht, wenn es mal nicht so. Ich kann es nur versuchen, so objektiv wie möglich. Mhm. Aber das ist eben wahnsinnig schwer. Gerade wenn du die Leute kennst und denkst, ach, das ist so einer, dem wird man gern Bier trinken gehen, wenn man denkt, oder dem kauft man alles ab. Das ist so ein grundehrlicher, bodenständiger Mensch jetzt, unser heutiger Gast. Mhm. Und den mag ich natürlich vielleicht lieber als irgendwelche Showmen, wo die Weine einfach nicht so gut sind, aber die sich super vermarkten und überall jeden kennen und Bussi und überall wird es dann hingeliefert. Kann man auch machen, aber ist halt, dann will ich den nicht schlechter, weil man versucht, den Wein so nüchtern wie möglich zu bewerten. Und das ist oft auch gar nicht einfach.
Mhm. Ja. Glaube ich, ja.
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 Ja, so haben wir jetzt das Weingut Mai und den Rudolf Mai kennengelernt.
Ja.
Axel, welche Fragen brennen dir noch unter den Nägeln?
Puh, eigentlich keine, außer dass mir der Schäfer irgendwie dass ich den am tollsten fand.
Ja?
Ja, irgendwie ja. Also ich meine, hier passierte halt wahnsinnig viel.
Beim Rotlauch,
und, total cool und der Topwein ist, kann ich gar nicht beurteilen. So. Aber der hatte sowas. Ja, sowas Unkompliziertes, aber auch irgendwie so diese leichte Bitterkeit und so eine frische, also mir hat er irgendwie, und der kostet nur 33 Euro, ne? Aber fand ich dafür schon total top. Und und Silvaner schmeckt mir, glaube ich. Also ist
schon eine tolle Rebsorte.
Ist eine tolle Rebsorte,
ganz klar. Und das ist halt so, dass die Kenner das kennen und wir müssen schauen. Es gibt ja auch viele andere fränkische Silvaner, Winzer, die sehr viel Wert auf den Silvaner legen und wir kämpfen da gemeinsam, um da den Stellenwert zu erhöhen und sind auf einem guten Weg. Es sind viele gute Winzer da, die versuchen, Silvaner einfach geile Silvaner zu machen. Ja.
Ich glaube, damit ist alles gesagt.
Ja, ich glaube, das wird die Überschrift für den Artikel. Geile Silvaner.
Perfekt. Den Mai gibt es im Februar. Perfekt. Lieber Rudi, danke für deine Zeit, dass du nach Hamburg gekommen bist, um uns die Weine zu zeigen. Wir werden Lars davon vorschwärmen. Ja, er wird ganz traurig sein, dass er nicht dabei sein konnte.
Genau.
Aber wir freuen uns und auch das ist natürlich sehr großzügig, dass du so eine teure Flasche
aufmachst,
wo es auch nur so wenig gibt, dass wir den probieren durften und jetzt sagen können, den besten Silvaner Deutschlands aktuell durften wir schon mal probieren, ne?
Genau.
Absolut.
Ja.
Kann ja auch was.
Ja, das stimmt.
Ja, dann sagen wir aufs Leben. Dankeschön. Stimmt.
Ja, vielen Dank für die Einladung und hat mir viel Spaß gemacht.
Ja, danke. Herzlichen Dank.
Danke.
Servus.
Ciao, ciao.